Ja, den Bibeltext, den wir heute miteinander betrachten wollen, steht in Jeremia Kapitel 9, die Verse 1 bis 23. Etwas längerer Text, wie Siegfried mir schrieb, es geht nicht anders. Ja, wer mitlesen mag, Jeremia 9, 1 bis 23. O dass ich Unterkunft für Durchreisende in der Wüste hätte, dann würde ich mein Volk verlassen und von ihnen fortgehen. Denn sie sind alle Ehebrecher, eine Bande von Treulosen. Sie spannen ihre Zunge als ihren Bogen in Lügen, und nicht in der Wahrheit sind sie stark im Land. Denn sie schreiten fort von Bosheit zu Bosheit, mich aber erkennen sie nicht, spricht der Herr. Hütet euch ein jeder vor seinem Freund und setzt auf keinen Bruder Vertrauen. Denn jeder Bruder treibt Hinterlist und jeder Freund geht als Verleumder umher. Und sie betrügen einer den anderen, Wahrheit reden sie nicht. Sie lehren ihre Zunge, Lügen zu reden, sie mühen sich ab, böse zu handeln. Deine Wohnung ist mitten im Betrug. Vor lauter Betrug weigern sie sich, mich zu erkennen, spricht der Herr. Darum, so spricht der Herr der Herrscher, siehe, ich will sie schmelzen und läutern. Denn wie sollte ich sonst verfahren mit der Tochter meines Volkes? Ihre Zunge ist ein mörderischer Pfeil, man redet Betrug. Mit seinem Mund redet man Frieden zu seinem Nächsten, in seinem Innern aber legt man ihm einen Hinterhalt. Sollte ich so etwas nicht an ihnen heimsuchen? Spricht der Herr. Oder sollte sich meine Seele an einer Nation wie dieser nicht rächen? Über die Berge will ich ein Wein und eine Totenklage erheben und über die Weideplätze der Steppe ein Klagelied. Denn sie sind verbrannt, so dass niemand mehr hindurchzieht und man den Lärm der Herde nicht mehr hört. Sowohl die Vögel des Himmels als auch das Vieh sind geflohen, weggezogen. Und ich werde Jerusalem zu Steinhaufen machen, zur Wohnung der Schakale, und werde die Städte von Juda zur Öde machen, ohne Bewohner. Wer ist der weise Mann, dass er dies versteht? Und zu wem hat der Mund des Herrn geredet, dass er es mitteilt, warum das Land zugrunde geht und verbrannt wird wie die Wüste, so dass niemand hindurchzieht? Und der Herr sprach, weil sie mein Gesetz verlassen haben, das ich ihnen vorgelegt habe, und auf meine Stimme nicht gehört und nicht darin gelebt haben, sondern der Verstocktheit ihres Herzens und den Baalim nachgelaufen sind, was ihre Väter sie gelehrt haben. Darum, so spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, siehe, ich will sie, dieses Volk, mit Wermut speisen und sie mit giftigem Wasser tränken. Und sie unter die Völker zerstreuen, die sie nicht gekannt haben, weder sie noch ihre Väter. Und ich will das Schwert hinter ihnen hersenden, bis ich sie vernichtet habe. So spricht der Herr der Herrscharen, gebt Acht und ruft Klageweiber, dass sie kommen, und schickt zu den weisen Frauen, dass sie kommen, und schnell eine Wehklage über uns erheben, damit unsere Augen von Tränen fließen und unsere Wimpern von Wasser strömen. Denn laute Wehklage wird aus Zion gehört. Wie sind wir verwüstet? Wir sind völlig zu Schanden geworden, wir haben das Land verlassen müssen, denn sie haben unsere Wohnung zerstört. Denn hört ihr Frauen das Wort des Herrn, und euer Ohr nehme das Wort seines Mundes auf, und lehrt eure Töchter die Totenklage, und eine lehre die andere den Klagegesang. Ja, der Tod ist durch unsere Fenster gestiegen, er ist in unsere Paläste gekommen, um das Kind auszurotten von der Straße, die jungen Männer von den Plätzen. Rede, so spricht der Herr, ja, die Leichen der Menschen werden fallen wie Dünger auf die Fläche des Feldes und wie eine Garbe hinter den Schnitter, doch niemand sammelt. So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde, denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr.
Ja, wir haben den Predigttext gerade gehört, ein langer Text, wie schon gesagt. Und ich habe das überschrieben, Jeremias Klage über Gottes Volk. Und dazu habe ich vier Punkte. Einmal, die Missstände werden beklagt. Zweitens, der Widerstand ist nicht einfach zu ertragen. Drittens, die Begeisterung hält sich in Grenzen. Und viertens, auf das rechte Rühmen kommt es an. Der Jeremia war ja ein sehr junger Prophet. Also er war sehr jung, als Gott ihn als Prophet berufen hatte. Und es heißt sogar, ehe du geboren wurdest, bist du schon dazu bestimmt gewesen. Und Gott befähigte ihn dann mit den Worten, wie es in Kapitel 1, Vers 9 heißt, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Er, der Prophet, wird zum Gottessprecher. Und zwar mit einem ganz klaren Auftrag, wenn man das Buch mal durchliest, dann wird das immer wieder deutlich, mit einer eindeutigen Botschaft. Und obwohl er in erster Linie zum Gottesvolk spricht, gehen diese Worte auch die umliegenden Völker und somit auch uns an. Wer nämlich da auf die Mängelliste schaut, was Jeremia zu beklagen hat, da sieht man, dass es geht alle Menschen an. Erstens, die Missstände werden beklagt. Jeremia beklagt das moralische und geistliche Leben, den Zustand des Volkes Israel. In Kapitel 2, Vers 13 heißt es, denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind, wo das Wasser nicht halten kann. Das Volk Israel sollte ja eigentlich an Gott festhalten und seine Gebote halten und Gott lieben. Stattdessen tun sie das Gegenteil. In Kapitel 1, Vers 16 lesen wir, sie verlassen Gott, sie dienen anderen Göttern und sie beten ihre Hände Werk an. Also eine Verherrlichung des Menschen. Und wir Kinder Gottes sind auch, muss man sagen, Kinder der Zeit und vielleicht mehr als uns lieb ist, auch den Gefahren dieser Zeit ausgesetzt. In der Corona-Zeit wurde erklärt, Leben retten sei das höchste Ziel. Und es ist ja auch wichtig, dass man Leben rettet. Aber wenn ein Mensch nur in diesem Leben dieses eine Ziel hat, dieses irdische Ziel hat, dann ist das Sterben der Totalverlust. Mehr kommt ja dann nicht. Darum müssen nichtgläubige Menschen eigentlich alles auf eine Karte setzen, weil danach eben nichts kommt. Und für uns Christen ist es eben nicht so. Man kann sich dran gewöhnen, so geht es den Menschen in unserem Bibeltext, sie haben sich an den unmoralischen und bösen Zustand, das haben sie sich angewöhnt, sie haben sich daran gewöhnt. Das sündige Verhalten wird zur Normalität und für den Gott Israels ist nicht mehr der Platz, wie es einmal sein sollte. Und dann fasst der Jeremia dieses unglückliche Verhalten mit den Worten zusammen. Kapitel 9, Vers 2 steht das, sie gehen von einer Bosheit zur anderen, mich aber achten sie nicht, spricht der Herr. Sie beachten Gott nicht nur nicht, sondern sie haben auch keine Achtung vor Gott. Und wenn die Achtung vor Gott verloren geht, dann gnade uns Gott. Haben sie denn diese Worte vergessen, die Mose dem Volk Israel, so heißt es nämlich in der Bibel, eingeschärft hat, also immer und immer wieder gesagt hat, höre Israel, in 5. Mose 6, Vers 4 bis 7, höre Israel, der Gott ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Also da wird uns auch eine ganz bestimmte Vorstellung von Gott aufgezeigt. Der Gott der Bibel. Es ist nicht wichtig, was die Menschen von Gott halten. Heute hört man oft, dass jemand sagt, naja, ich halte das von Gott oder ich halte das von Gott oder so. Sondern entscheidend ist, ausschlaggebend ist, wer Gott wirklich ist und welche Ansprüche Gott an den Menschen setzt, also auch an uns setzt. Wird Gott aus dem Leben verdrängt, dann geht der Respekt verloren, der Respekt vor Gott und auch der Respekt vor dem Geschöpf. Dann kann einer den anderen nicht mehr trauen, so wie es hier in unserem Text steht. Dann wird Lügen und Betrügen zur Gewohnheit. Dann werden die Worte der Bibel den Kindern nicht mehr eingeschärft, auch nicht den Kindern Gottes. Dann geht das in der christlichen Welt auch verloren. Und dann wird das Wort Gottes nicht mehr ernst genommen. Und wir haben das ja auch in unserer heutigen Zeit. Wir haben Theologen, die denken sich immer wieder was Neues Wort Gottes aus. Also das Eigentliche ist nicht mehr so wichtig. Neue Wahrheiten. Das ist eben heute auch nicht anders als damals. Und jede Zeit, da findet man das auch wieder. Ungerechtigkeit, Rücksichtslosigkeit, Respektlosigkeit nehmen zu in unserer Gesellschaft. Das sagen nicht nur die Christen, das sagt auch die Politik. Menschen radikalisieren sich. Ich erinnere an die Sommernachtskrawalle in Stuttgart und Frankfurt. Das ist ja nur ein Beispiel von vielen Beispielen. Da werden Polizisten attackiert, sie werden angegriffen, mit Steinen, Flaschen beworfen. Da werden Geschäfte demoliert und geplündert. Da gehen Menschen mit dem Besitz anderer Leute absolut rücksichtslos um. Ja, und dann eine Ministerpräsidentin zeigt ein gewisses Verständnis für dieses Verhalten, für dieses Randalieren. Natürlich ist Corona schuld. Die Menschen sind halt aufgeladen. Ich zitiere, da hat sich Frust angestaut und auch Hass auf Behörden und die sogenannte Obrigkeit. Und der Polizei wird empfohlen, sie sollen eine Strategie der Deeskalation anwenden. Also ja, ganz vorsichtig umgehen. Aber der Respekt vor dem Geschöpf geht auch immer mehr verloren. Der Mensch hat sich an vieles gewöhnt, an vieles, was in entfernter Vergangenheit für uns undenkbar gewesen ist, ist heute Normalität geworden. Und sag mal etwas dagegen, dann kriegst du richtig Schläge, mindestens mit Worten. Das, was eigentlich nicht im Willen Gottes steht, wird zur Normalität. Ich kriege die Zeitschrift IDEA und da kann ich jede Woche mitverfolgen, wie viele Kinder im Mutterleib bisher abgetrieben worden sind. Bis zur 30. Kalenderwoche waren es 64.020 Kinder. Kinder, die kein Recht auf Leben kriegen, die nie geboren werden dürfen, weil man das einfach so will. Da geht der Glaube an Jesus Christus, der Glaube allgemein verloren in unserer Gesellschaft. Immer mehr Menschen kehren auch dem christlichen Glauben und der Kirche den Rücken. Wenn du früher mit Menschen über das, was christlichen Glauben ausmacht, gesprochen hast, dann konntest du noch gewisse Sachen voraussetzen, dass sie das verstanden haben. Heute wissen viele Leute gar nicht mehr, was mit den christlichen Feiertagen, was das an sich hat. Geschweige denn, wenn du fragst, wer eigentlich Jesus ist oder wer der Heilige Geist ist. Oder Gott. Die evangelische Kirche hat 2018 rund 220.000 Mitglieder verloren. Und die Kirchen, die großen Kirchen und auch zum Teil christliche freie Gemeinden haben heute schon das Problem, dass sie kämpfen ums Überleben. Und dann fragt man sich, woran liegt es eigentlich? Liegt es vielleicht daran, dass die Botschaft der Bibel immer mehr verwässert wird, dass sie die wahre Quelle verlassen und machen sich rissige Zisternen. In Jeremia 8, Vers 7 steht zum Beispiel, mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen. Ne? Die wollen das gar nicht wissen. Du kommst jetzt zu einem Menschen, willst ihm das Recht des Herrn, willst ihm die Botschaft der Bibel, willst ihm vielleicht die Werte der Bibel etwas sagen. Das wollen wir gar nicht wissen. Das interessiert uns nicht. Und schlimm ist es, wenn es wirklich noch im Volk Gottes ist, auch in der Gemeinde Jesu Christi. Das in der Welt kann man ja eigentlich erstmal gar nichts anderes voraussetzen. Ich komme zum zweiten Punkt. Der Widerstand ist nicht einfach zu ertragen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wer gegen den Trend der Zeit anmahnt, hat oft schlechte Karten. Nicht nur Gott lehnten sie ab, sondern sie lehnten auch seinen Propheten ab, den Jeremia. Was hat Jeremia nicht alles gelitten, erlitten, einstecken müssen? Mit Worten und mit Taten. Seine Botschaft brachte ihm Ablehnung, Spott, Morddrohungen, Anschläge hat man auf ihn verübt und vieles mehr. Das ist kein leichter Job, möchte ich mal sagen. Prophet sein ist nicht einfach. Und viele Christen in der Welt haben es heute erfahren, Ähnliches. Weil sie an Jesus glauben, stehen sie so auf der Schusslinie. Und ich denke, so ist es, wenn wir mit dem Evangelium der Bibel zu den Menschen kommen. Du kannst ja heute alles vertreten und glauben, aber komme mir ja nicht mit der Bibel oder mit Jesus. Diesen Satz höre ich. In Apostelgeschichte 5, Vers 27 hat man die Apostel, nachdem sie so erfolgreich waren, nachdem sich da so viele bekehrt hatten, aus Angst hat man sie vor den Hohen Rat eingesperrt. Und dann kam dann ein Engel, der hat die befreit. Gott hat ja auch seine Boten und macht das manchmal so. Auf jeden Fall werden sie nochmal hinzitiert und dann sagt man ihnen, ihr dürft schon gläubig sein, aber hört mir ja auf, von Jesus, von diesem Namen Jesus zu predigen. Das wollen wir nicht. Das passt nicht in unsere Gesellschaft, das passt nicht in unsere Religion, in unsere Situation hinein. Ja, was machst du denn, wenn du denn dort stehst und jetzt musst du dich rechtfertigen? Und der Apostel Petrus hat das Wort ergriffen und sagte dann, wisst ihr was, ihr könnt uns das verbieten. Aber eines müssen wir euch sagen, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und erlebt haben. Das können wir einfach nicht lassen. Denn wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr den Theologen der lebt leider nicht mehr, Rolf Schäffbuch kennt. Es gab ja in Stuttgart die Schäffbuch, das waren wirklich Theologen, die haben am Wort Gottes festgehalten und unwahrscheinlich vieles bewirkt, auch im Pietismus. Und ich habe ihn auch mal kennengelernt. Und der Pfarrer und Theologe Schäffbuch überschreibt eines seiner Bücher mit dem Titel Ich will keine Wetterfahne sein. Also wenn ihr dieses Buch haben wollt, das kann man sich im Internet kostenlos als PDF runterladen. Das sind Predigten von ihm. Und ich finde unwahrscheinlich gut, unwahrscheinlich einfach, dass die Menschen angesprochen werden. Ich will keine Wetterfahne sein. Damit bringt er zum Ausdruck, dass wir unser Glaubensfähnchen nicht nach der Beliebigkeit schwingen oder nach dem Trend der Zeit wehen lassen sollen. Es ist eben so, wer sich bekennt zum Glauben an Jesus Christus, darf nicht erwarten, dass eine große Begeisterung auf ihn zukommt. Das ist in der heutigen Zeit wirklich so. Ich lese gerne so die Bücher von Wilhelm Busch. Und wenn man mal sieht, wo es damals auch nicht einfach war, wo das Wort, aber die Menschen, das Wort fiel noch auf einen Boden, der noch gesucht wurde, der fruchtbar war, wo die Menschen sich reihenweise bekehrt haben. Anton Schulte, der Evangelist von Neues Leben, der hat sich in Wuppertal, ne, auf so eine, in die Stadt, ne, auf, wo die Fußgänger vorbeikamen, auf so eine Apfelsinenkiste gestellt und fing an zu predigen und die Leute blieben stehen, ne, und haben sich reihenweise bekehrt, kamen abends in die Stadthalle. Und das hat man erlebt. Und wenn das heute einer macht, dann zeigen sie dir mindestens einen Vogel. Das ist so. Also, ich denke, was uns auch die Herausforderung ist, dass wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Jeremia hat sich seine Aufgabe nicht ausgesucht. Propheten konnten das ja sowieso nicht. Er hatte einen Auftrag von Gott, er hatte eine Botschaft von Gott und diesen Auftrag und diese Botschaft hat er auf unterschiedliche Weise zum Volk getragen. Und zwar anhand von verschiedenen Beispielen, hat sich manchmal irgendwelche Anspiele ausgedacht und damit sie es verstehen. Er hatte einen Auftrag. Und wir Christen, wir haben uns die Botschaft auch nicht ausgesucht. Es gibt Menschen, die ärgern sich, wenn wir Jesus so predigen, wie es in der Bibel steht. Dass Jesus für die Sünden aller Menschen gestorben ist. Dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist. Dass Menschen ohne Jesus ewig verloren gehen. Das steht immerhin in der Bibel. Jesus hat viel mehr darüber gepredigt, als wir darüber heute predigen, dass das Konsequenzen hat. Wenn wir an den breiten und schmalen Weg zum Beispiel denken. Und Jesus erhob diesen Anspruch im Land Israel für sich. Und das gefiel damals einigen nicht, besonders den Religiösen. Was dachten sie sich nicht alles aus gegen Jesus, sogar töten wollten sie ihn. Und mit seiner Botschaft stieß Jesus, ja, er stieß auf Widerstand. Aber Jesus sagt dann eben unmissverständlich seinen Zuhörern, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Jesus hat das ganz klar gesagt. Ich zitiere nochmal Schäffbuch. Er sagte, ich möchte mich nicht verwirren lassen von dem, was andere von Gott halten. Ich selbst will Gottes Wirklichkeit erkennen, noch viel mehr als bisher. Das führt mich zum dritten Punkt. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Das erleben wir auch manchmal. Jeremia predigt immer wieder, dass sich das Volk bekehren soll. Und in 4 Vers 1 heißt es, aber er stößt auf taube Ohren. Dort heißt es nämlich, mich aber achten sie nicht. Er stößt auf taube Ohren. Seine Enttäuschung ist spürbar und der Druck der Menschen unerträglich geworden. Er würde am liebsten alles hinschmeißen und von Israel abhauen. Aber das konnte er auch nicht. Naja, schließlich sagt er, ich bin ja der Prophet, ich muss ja bleiben. Aber unter welchen Bedingungen? Das war nicht einfach für ihn. Manchmal sind wir Christen ja auch irgendwo hingestellt, an Arbeitsplatz oder sonst wo. Aber unter welchen Bedingungen? Es ist eben nicht einfach, als Christ in dieser Welt zu leben. Und die Voraussetzungen waren zur Zeit Jesu auch nicht besser. Jesus sagt in Lukas 13, Vers 34, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, so wie die Henne ihre Küken unter ihre Flügel stimmt, aber ihr habt nicht gewollt. Hier haben wir das genauso. Sie haben nicht gewollt. Sie lehnten diese Botschaft bewusst ab. Und da sage ich mir, in solche Situationen kommen wir. Das ist ein harter Boden und da wächst erstmal nichts. Jesus hat ja alles getan, um Menschen zu zeigen, dass Gott sie liebt. Er hat es getan mit seinen Worten, mit Zeichen und Wunder, er hat Kranke geheilt, er hat Tote auferweckt. Aber anstatt an Jesus zu glauben, kreuzigten sie ihn. Und Gott wählte diesen Weg des Kreuzes, um Menschen mit sich zu versöhnen. Das hatte damals niemand gedacht. Also davon gehen sogar die Theologen aus, dass der Teufel das noch nicht mal gedacht hat, denn der weiß nicht alles. Der Teufel ist nicht allwissend. Das hatte niemand gedacht, dass das Wort vom Kreuz die Botschaft zum Heil wird. Die Menschen meinten das Böse mit Jesus und Gott hatte einen Plan. Von Grundlegung der Welt, heißt es. Jesus starb für die Sünden der Menschen. Er ist von den Toten auferstanden. Er ist in den Himmel aufgefahren. Auf einmal ist da was passiert, was die böse Welt einfach nicht wollte. Aber es ist passiert. Und das ist die gute Nachricht für diese Welt. Die gute Nachricht ist, die Menschen müssen Gott kennenlernen. Selbst wenn die Situation oft schlecht ist, gilt die Botschaft in jede Zeit hinein. In Vers 2 und 5 schreibt Jeremia, dass sie Gott nicht achten, weil sie Gott nicht kennen. Das ist ja so. Der Prophet bezeichnet sie als Ehebrecher und treulosen Haufen, als ein ungeordnetes Leben, das die Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen vergiftet und nicht verdient hat. So bezeichnet der Jeremia das hier. Und das ist unvernünftiges Leben. Jeremia warnt vor solchen Leuten, die das Volk, die Menschen, die Christen heute verführen. Was mir denn aufgefallen ist, kann man das überhaupt sagen? Was mir aufgefallen ist, Gott ist ratlos geworden. In Vers 6 heißt es, denn was soll ich sonst tun, wenn ich ansehe die Tochter meines Volkes? Was soll ich sonst tun? Was soll ich denn jetzt noch machen? Ich habe doch schon so viel probiert. In Vers 6 spricht der Herr selbst als Gott Zebaoth. Und Zebaoth bedeutet Herr der Herrscharen vom Hebräischen. Gott verfügt über unzählige Engelscharen, die ihm dienen. Ja, Gott scheint ratlos zu sein in Anbetracht der Sünde des Volkes. Die Frage ist eben, wie kann man so ein uneinsichtiges Volk zur Vernunft kriegen? Wie ist das überhaupt machbar? Anscheinend gibt es noch keinen Ausweg. Und dann wird hier in diesem Text deutlich, das Maß ist voll. Gott wird sein Volk richten. Vers 15, ich will sie unter fremde Völker zerstreuen. Sie werden das Land räumen müssen und symbolisch sollen Klagefrauen bestellt werden, die das Ereignis andeuten werden. Aber Gottes Ratlosigkeit ist, so verstehe ich das von diesem Text her, noch viel mehr. Gottes Ratlosigkeit ist eigentlich Mitleid. Dass er Mitleid mit seinem Volk hat. Mitleid, das heißt, dass er mitleidet. Kein Mensch ist in der Lage, das Gute zu tun. Das hat Gott auch mal deutlich gemacht. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Alle neigen zum Bösen und zum Leben gegen Gott. Selbst das Gericht Gottes befähigt uns nicht, das Böse zu überwinden. Und darum lässt Gott sein Volk nicht auf immer, auf ewig in der Verlorenheit, weil Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Er holt es heraus. Aber die Wege, wie Gott sein Volk herausholt, sind manchmal mit Zeit verbunden und sind sehr unterschiedlich. Einmal holt er es heraus durch Liebe, dann holt er es aber auch heraus durch Gericht und dann holt er es heraus durch Gnade. Zweifellos ist Jesus dafür das beste Beispiel. Seine Liebe ist so groß, dass er dafür uns, für die Menschen, den Verbrechertod am Kreuz gestorben ist. Und erst durch den Tod Jesu am Kreuz wurde das Gericht endgültig vollzogen. Das müssen wir uns mal vor Augen halten. Wurde Gnade erst möglich, wird Liebe Gottes für einen jeden Menschen erfahrbar. Darum ist der Ruf zur Umkehr, der Ruf zu Jesus, ein wichtiges Anliegen von uns Christen. Denn die Bibel macht eines deutlich. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und nicht wir Christen sind diejenigen, die das aussortieren vorher. Dass ich mal sage, der ist doch offen und der ist nicht offen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Die Bibel macht deutlich, der Gott will, dass alle gerettet werden. Und nur wenn die Menschen das bewusst ablehnen, dann müssen sie die Konsequenzen tragen. Es geht um ewiges Leben und es geht um ewige Verlorenheit. Und das ist ja hier ein sehr strenger Text, muss man sagen, wenn man das so liest. Aber es gibt einen Bereich, und das ist der Abschluss, den habe ich überschrieben mit, auf das rechte Rühmen kommt es an, der uns eigentlich darauf anzeigt, was wichtig für unser Leben ist. In Jeremia 9, Vers 23, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Hier wird uns Gott gezeigt, wie Gott ist und was für ein Ziel Gott mit dem Menschen hat. Gott ist nicht der strafende Gott, der hier dauernd versucht, die Menschen zu plagen, sondern Gott ist ein Gott, der die Menschen zu sich rufen will und dazu seine Boten gebraucht. Der bekannte Evangelist Samuel Keller hatte im Alter einen treuen Diener. Und früher sind die Evangelisten ja immer rumgereist von Dorf zu Dorf oder von Stadt zu Stadt und haben da Evangelisationen gemacht, dann ging es wieder zur nächsten. Und als Samuel Keller dann im höheren Alter war, hat er diesen Diener gehabt und der hat für ihn immer die kleinen, großen Sachen da, was da zu erledigen war, erledigt. Und abends war es so gewesen, wenn der Samuel Keller dann hier vorne gepredigt hat, ne, sein Diener saß dort, wo die Lydia sitzt, und dann hat er gepredigt und die Leute waren von dieser Predigt beeindruckt, waren davon ergriffen und er war auf einmal auch ergriffen, als er gesehen hat, Mensch, wie hat der gepredigt, dieses klare Wort, und dann ist er aufgesprungen und hat dann auf den Samuel Keller gezeigt und sagte, das ist mein Herr und ich bin sein Diener. Ja, und damit hat er eigentlich etwas deutlich gemacht, seine Begeisterung, solch einen Herrn zu kennen und diesen Herrn zu glauben. Und wer an Jesus glaubt, der hat den Herrn der ganzen Welt, den Herrn über Raum und Zeit. Diesen Herrn kennen wir, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er kann sagen, Jesus ist mein Herr und ich bin sein Diener. Gott ist mein Vater und ich bin sein Kind. Das können wir mit Bestimmtheit sagen. Der Mensch soll sich nicht rühmen wegen seiner Weisheit, wegen seiner Macht, wegen seines Reichtums, also das, was er persönlich kann oder hat. Vielmehr soll er sich rühmen, weil er Gott kennt, weil er an Jesus als seinen Heiland glaubt. Dafür kann ich mich rühmen. Also ich kann Menschen sagen, weißt du was, ich glaube an Jesus und das tut mir gut. Und Jesus hat mir meine Sünden vergeben. Das ist auch ein Rühmen. Das ist auch ein Rühmen vor den Menschen. Und das Wort kennen bedeutet, ein enges persönliches Verhältnis zu Gott zu haben, das in das ewige Leben mündet. Johannes 17, Vers 3 sagt Jesus, das ist das ewige Leben, dass sie Gott kennen, dass sie Jesus kennen, den er gesandt hat und dass sie an ihn glauben. Wer Jesus kennt, erlebt etwas von der Herrlichkeit Gottes. Das ist Gottes eigentliche Absicht. Gott hat Jesus unüberbietbare Vollmachten übergeben. In Johannes 5, Vers steht sogar, dass Gott ihm übergeben hat, dass er eines Tages diese Welt sogar richten wird. Also er ist nicht nur der Retter, er ist auch der Richter dieser Welt. Und wenn einer gerecht richten wird, dann ist es unser Herr Jesus. In Jeremia 31, Vers 34, sie sollen mich erkennen. Sie sollen mich erkennen. Das ist eigentlich damit gemeint. Und wenn ein Mensch Gott richtig erkennt, dann hat er auch Respekt vor Gott. Dann hat er Ehrfurcht vor Gott. Dann wird er Gott auch rühmen mit seinem Leben. Wer Jesus kennt, will auch andere Menschen in diesen Einflussbereich von Jesus bringen. Und die wichtigste Aufgabe der Christen ist, ihren Herrn und Heiland vor den Menschen zu bekennen. Den Vater und den Sohn ehren, so hat Jesus das ausgedrückt. Ja, wir dürfen den Vater ehren und wir dürfen den Sohn ehren. Das hat Jesus gesagt. Ja, und in 2. Korinther 10, Vers 17 greift der Apostel Paulus das im Neuen Testament auf, wenn er sagt, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und deshalb können wir eigentlich nur sagen, Herr, nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Amen.